möchte euch sagen, ich mache mal meine... Genau, du kannst es hier... Hier, kannst du es hier hinlegen? Ich mache auch mal meine Uhr hin, weil Yogi hat mir erlaubt, 5 Stunden zu predigen zu...
Nein, klar. Nice, ne?
Nein. Ja, genau. Ich möchte euch sagen, dass was ihr hier macht, was ihr hier erlebt, was die geistlichen Leiter, die einfach hier sind, was hier gebaut werden soll und was Gott aufs Herz gelegt hat, das ist pionierhaft. Weil das Thema Jüngerschaft in ganz vielen Gemeinden einfach zu kurz kommt. Da werden Programme, nichts gegen Programme, aber man erhofft sich, dass durch, ich sag mal, äußere Formen tiefe innere Prozesse passieren und dass Gott nutzt das, keine Frage, aber wie viel mehr wird er nutzen, Menschen, die sich zusammentun, die sich entscheiden, miteinander Wege zu gehen und die ihr Leben geben füreinander. Amen?
Amen.
Und das ist das, was Jesus getan hat. Jesus hat nicht der Menschheit eine Gottesdienstform hinterlassen, ein Gebäude. Gott hat der Menschen ein paar Leute nur hinterlassen, die damalige Welt auf den Kopf gestellt haben. Warum? Weil er ihnen Prinzipien mitgegeben hat, wie Reich Gottes gebaut wird. Und deswegen sage ich, es ist pionierhaft, was passiert, weil dieser Weg ist kein leichter Weg. Diese Art von Reich Gottes in Existenz zu bringen, wird uns alles abverlangen. Und wir sehen es bei Jesus, es hat bei ihm alles abverlangt. Es hat ihn alles gekostet, sein Leben. Amen. Nicht nur Zeit, nicht nur Geld, sondern sein Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Unser Land braucht Erneuerung, oder? Die Gemeinden brauchen Erneuerung. Wir brauchen Erneuerung. Und das ist mein Thema, was ich euch so mitgebracht habe. Vielleicht kann man das noch ein bisschen schärfer stellen. Oder ist es so?
Ja, das ist der Beamer, der schafft nicht mehr.
Alles klar, okay, kein Problem. Neuanfang und Erneuerung, die Auferstehungskraft für Gemeinden im Wandel. Ich habe gebetet im Vorfeld und ich habe so dieses Thema auf dem Herzen gehabt. Und ich würde heute, ein bisschen genau, ich würde heute, da wo ich heute stehe, würde ich nicht stehen, ohne die Auferstehungskraft von Jesus in meinem Leben.
Amen.
Ich könnte das nicht, mein Leben könnte ich so nicht leben, wenn Jesus nicht in meinem Leben wirken würde. Kann das jemand hier bestätigen?
Ja.
Ich glaube, dass wir alle schon hier und da immer wieder gespürt haben und erleben, vielleicht erlebst du es auch gerade, wie Gott wirkt in deinem Leben. Und wenn du sagst, Gott, wenn du nicht wärst, ich weiß gar nicht, wo ich heute stehen würde. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt denken würde. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun würde. Wisst ihr, ich bin von Norddeutschland in den Süden gezogen. Ich komme aus Hannover mit meiner Frau und wir sind vor 10 Jahren ins Schwabenländle gezogen, in der Nähe von Stuttgart. Und ich sage euch ganz ehrlich, also mittlerweile, wir lieben die Schwaben, ja?
Danke.
Aber kulturell hat man mir damals gesagt, mein damaliger Studienleiter, weißt du, Jürgen, das ist so, und ich habe ihn erstmal nicht so ernst genommen, er hat gesagt, weißt du, und der ist ein waschechter Schwabe, also wirklich eingefleischter, waschechter Schwabe, und er sagt, Jürgen, ich sag dir, das ist für dich jetzt so, du kommst aus Norddeutschland in den Süden, als würdest du in die Mission irgendwo weit draußen, irgendwo in ein anderes Land gehen, und du musst die Kultur kennenlernen, und ich habe gesagt, was meint er hier? Und gut, ich sag mal, neben der Sprache, die wir teilweise auch nicht verstanden haben, ja, also Anekdote, die ich immer so erzähle, ist, als unser Sohn hier mir in den Kindergarten kam, kommt er vom Kindergarten nach Hause und er sagt, Papa, Mama, ich habe ein Lied kennengelernt. Welches Lied? Skorde, Schneckle, Bergle hinauf, drüber wieder runter. Und wir stehen da und sagen, wie bitte? Was sagst du? Was singst du? Er wieder, Skorde Schneckle. Also, dreimal singt er, dreimal verstehen wir es nicht. Er war richtig sauer. Dann sind wir in die Gemeinde und dann haben wir mit einer lieben Freundin gesprochen und sie sagt, ja, dann sing doch mal das Lied. Ja, es geht eine Schnecke, es geht eine Schnecke. Und sie so, ja, ist doch einfach. Es geht eine Schnecke, den Berg hinauf, den Berg hinauf. Und wir so, hier, mir, jetzt endlich. Ja. Und ja, eigentlich verstehen mich Mama und Papa. Ne? Und oder wir haben so einen Korb geschenkt bekommen, ne? Also mit irgendwie mit rotem Zeugs drin. Und da drauf stand Brechtlingsgesetz. Also ich habe nicht, also wisst ihr, so dieses... und das ist ja so amüsante Dinge. So, ne?
Aber steht das eigentlich Erdbeeren?
Ne? Erdbeermarmelade, Freschlingsgesetz, so sagt man es bei uns. Ja?
Ja, weil hier ist ja Baden, weißt du, ist nochmal anders.
Okay, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Ja, klar. Oh, das Thema. Andere Sprache. Und ich, das habe ich auch kennengelernt, die Baden und die Schwaben. Also gut, darüber werde ich heute nicht sprechen. Okay. Aber, aber was man mir damals gesagt hat, war dieses, weißt du, kulturell. Ist bei uns folgendes. Et geschimpft ist gelobt genug. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Und ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Wir sagen einander kein Lob, keine Wertschätzung, keine Anerkennung. Und dann habe ich mich vor meine Gemeinde gestellt und ich habe gesagt, ihr Lieben, wir lieben die Schwaben, aber dieser Kultur mache ich die Kampfansage. Amen. Hier in dieser Gemeinde wird gelobt.
Amen. Ja.
Da wird sich Anerkennung und Wertschätzung entgegengesprochen. Warum? Weil jede Kultur braucht Erneuerung. Jede Kultur braucht Erlösung. Jeder Mensch muss gucken, wo muss ich neu anfangen? Wo brauche ich Erneuerung? Und wo erklärt mir und zeigt mir die Auferstehung von Jesus, dass das, wie ich lebe, nicht gut ist. Und dass ich anfangen muss, mich zu verändern. Seid ihr da mit mir?
Amen, ja.
Und deswegen, und die Predigt ist letztendlich, die werde ich wahrscheinlich auch bei uns predigen. Es ist eine frische Predigt, es ist jetzt keine Predigt aus der Konserve, okay? Also es ist ein Wort, wo ich gebetet habe und gesagt habe, was braucht es aktuell für diese Zeit, aber auch für euch? Und ihr habt Neuanfänge gestartet. Ihr seid in einem Erneuerungsprozess. Ihr habt gesagt, wir wollen weitermachen. Ja? Wir möchten nicht aufgeben. Und ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen in so ein paar Gedanken. Und wisst ihr, es gibt ein Buch von Bronnie Ware, und sie hat mit sterbenskranken Leuten zusammengearbeitet. Über viele Jahre war sie in Palliativ und hat gesehen, wie ganz viele Menschen sterben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob du heute schon an den Tod gedacht hast. Über den Tod, okay. Kürzlich bekam ich einen Anruf von Leuten aus dem Umfeld der Gemeinde. Und ihr Mann, plötzlich kommt die Polizei, die Ersthelfer zu ihrem Haus und sie sieht die und sie sagt, hier ist was passiert. Und die stehen davor, Anfang 60, also sie und ihr Mann, und sie sagt, unser tiefstes Beileid, ihr Mann ist gerade auf der Arbeit von 1,5 Tonnen Entlüftungsgerät erschlagen. In 2 Monaten wäre er in Rente gegangen. Sie haben schon gepackt, Sachen vorbereitet. Sie wollten nach Spanien auswandern. Sie wollten ihr Lebensabend genießen in Spanien. Zack, sofort weg, vorbei. Katastrophe. Und in diesem Moment, so dachte ich, wir denken, wir haben alle Zeit der Welt. Manche Menschen leben, wir sagen immer, wir haben ein Leben. Aber manche Menschen leben ihr Leben so, als hätten sie 5 oder 10. Und in diesem Buch von Bronnie Ware, sie analysiert und sie hat herausgefunden, die 5 häufigsten Bedauern Sterbender. Super spannend. Und das Erste das erste Bedauern bei Leuten ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Und nicht das Leben, was andere gerne von mir erwarten. Das Zweite ist, ich wünschte, ich hätte nicht zu viel gearbeitet. Hier könnt ihr es sehen. Ich hätte Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbracht. Wisst ihr denn, Zeit mit der Family ist wertvoller als beruflicher Erfolg.
Obwohl Zeit mit der Family manchmal extrem herausfordernd sein kann. Oh, 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 oh. Ja, so mit drei kleinen Kindern und ich meine, ich bin ja auch noch da. Also, okay, also bin nicht immer der Einfachste. Ja, ich bin Pastor. Aber, was heißt das?
Aber sie sagen, ich wünsche, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das dritte Bedauern ist, ich wünsche, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Jahr um Jahr um Jahr und ich sage nicht, ich liebe dich. Jahr um Jahr um Jahr und ich sage nicht, du bist mir wichtig. Jahr um Jahr um Jahr und die Zeit rennt dahin. Das vierte Bedauern, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Freundschaften sind ein wesentlicher Teil eines erfüllten Lebens. Und interessant ist, wir leben in einer der isoliertesten Gesellschaften überhaupt. Aber wir wissen, Freundschaft ist wichtig. Übrigens, all das, was ich euch hier vorstelle, das könnt ihr euch später mitnehmen. Ich mache mein Studienmaterial, da ist die Präsentation, Vertiefungsmaterial, könnt ihr alles haben. Das fünfte ist, ich wünsche, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Mal ein bisschen das Leben auch ein Stück weit genießen. Wie als Christ genießen? Ich muss doch leiden. Ja, ihr wisst, wie ich es meine, oder? Mal einen Spaziergang. Mal um sich und auch um die Freunde zu kümmern. Und ich habe das so gesehen und ich dachte nur, oh Gott, ich bitte dich, hilf mir, dass ich am Ende meines Lebens nicht bedauere, ich hätte mich erneuert, ich hätte mal etwas verändert, ich hätte mal vielleicht hier und da mehr mit Menschen Kontakt aufgenommen. Ich hätte vielleicht mehr den Menschen, die mir am wichtigsten sind, ich hätte mal ein bisschen mehr meine Gefühle zum Ausdruck gebracht. Nicht nur die Gefühle von Enttäuschung und Wut und Frustration, sondern die Gefühle von, du bist mir wichtig. Du bist mir wertvoll. Nicht nur, ey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ha, ja, schön. Sondern, hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ey, erzähl doch mal, wie es dir aktuell geht. Wofür kann ich beten? Lass mich Anteil haben an deinem Leben. Lass uns nicht am Ende unseres Lebens bedauern. Lass uns am Ende unseres Lebens sagen, danke Jesus, dass du mit deiner Auferstehungskraft in meinem Leben gewirkt hast. Denn dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Warum? Damit wir das Leben leben können, was er von Anfang an für uns geplant hat. Amen dazu?
Amen, ja.
Dafür ist Jesus gestorben. Und wir sehen in der Bibel überall Neuanfänge. Wir sehen in der Bibel biblische Neuanfänge bei Noah und der Flut. Da ist ein Neuanfang mit der Menschheit. Oder Abraham verlässt seine Heimat. Es beginnt etwas Neues jetzt, Abraham. Oder das Volk Israel nach dem Exodus. Neuanfänge überall. Und der wichtigste Neuanfang für die ganze Menschheit ist was, ihr Lieben? Die Auferstehung von Jesus Christus ist ein komplett neues Kapitel mit der gesamten Menschheit. Amen. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern das Fundament für jeden christlichen Neuanfang. Für jede Gemeinde, die einen Neuanfang haben möchte. Und egal wie die Umstände sind, wenn wir glauben, dass Jesus uns berufen hat, wenn wir glauben, dass Jesus einen Plan hat, dann dürfen wir uns ihm unterstellen und es hängt nicht von unserer Kraft ab, sondern durch seinen Heiligen Geist. Amen. Weil er in der Lage dazu ist. Die Auferstehungskraft steht jeder Gemeinde zur Verfügung. Die Auferstehungskraft steht jedem Menschen zur Verfügung. Egal wie deine Beziehung gerade aussieht, egal wie deine Ehe gerade aussieht, egal wie es in dir selber gerade aussieht, die Auferstehungskraft steht dir immer zur Verfügung. Amen. Und dazu kann man nur Halleluja sagen. Peter Scazzaro, ein bekannter Autor und Gemeindemensch, sagt, auf den Tod folgt immer die Auferstehung. Da ist die Frage jetzt, zu welcher und zu wohin. Ja? Also jeder Mensch wird eines Tages auferstehen. Die Frage ist, wohin? Die Frage, wozu? Und ich glaube, dass Gott uns zu verheißen hat, dass wir schon jetzt, heute, in dieser Auferstehung leben können. Amen. Deswegen kommen wir doch zu Ostern zusammen und sagen, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das sagen wir aus Begeisterung und aus Leidenschaft. Warum? Weil wir das in unserem Leben kennen und erleben. In meiner Ehe, in meinen Beziehungen und, und. Die Auferstehung ist der ultimative Neuanfang für die komplette Menschheit. Es gibt neues Leben. Gottes Kraft überwindet den Tod. Es gibt neue Hoffnung und die Jünger erhalten eine neue Perspektive. Eine neue Gemeinschaft, neue Form entsteht und die ersten Christen erlebten nach Pfingsten einen gewaltigen Neuanfang, wie es diese Menschheit noch nie gesehen hat. Und ich möchte euch in einen Text hineinnehmen, um ein bisschen auch ein paar Prinzipien anzuschauen, wie ein Neuanfang oder wie eine Erneuerung beginnen kann. Und das ist, oder durchlebt werden, permanent. Und es sind Prinzipien, die auf eine ganze Gemeinde angewendet werden können. Und es sind Prinzipien, die auf ein persönliches Leben angewendet werden können. Also ich bringe euch heute nicht eine Predigt quasi im Sinne von einer Gemeindeberatung, okay? Sondern in einer persönlichen Reflexion, wo stehe ich da eigentlich und was will Gott in meinem Leben tun? Und ich bin davon überzeugt, wenn du das anfängst zu leben, wird das automatisch auf Gemeinde Auswirkungen haben. Schauen wir uns den Text an. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die Hellenisten sind griechische Juden. Also Juden, die Griechen waren, keine Hebräer, und die sich bekehrt haben, taufen haben lassen, und man nannte sie Hellenisten. Die 12 aber, also die 12 Apostel, riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Heißt es ja wieder, die 12, die haben ja, nachdem Judas Iskariot verraten hat und sich umgebracht hat, haben sie ja einen 12. wieder berufen. Ja? So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Dann heißt es, und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus, also wenn du Namen für deine Kinder suchst, hier schau, und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, da haben wir Nikolaus, ja, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Das ist so ein Text, wo viele sagen, hey Gott, lass uns das erleben. Lass uns das, diese gewaltigen Erweckungen und so weiter. Aber wir sehen hier, dass diese Gemeinde, die hat Probleme bekommen. Da waren Dinge, da liefen Dinge nicht rund. Menschen wurden übersehen, es entstand ein Murren, es entstanden Konflikte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr schon mal die perfekte Gemeinde gefunden? Ich sage immer in meiner Gemeinde, oder manchmal, wenn es passt, sage ich, wisst ihr, die Gemeinde ist in dem Moment nicht perfekt, sobald ich den Raum betrete. Weil ich bringe auch meine Themen mit. Und Sie sehen, wir müssen jetzt darauf reagieren. Und wir sehen, es gibt 7 Merkmale vitaler Gemeinden. Und darüber werden Bücher geschrieben, darüber werden Prinzipien ausgearbeitet. Und das habe ich jetzt gefunden in einem Buch. Und diese 7 Prinzipien, diese Merkmale finden sich genau in diesem Text wieder. Und das ist total spannend. Die Kraft aus dem Glauben. Der Fokus auf das Wesentliche. Raum für alle schaffen. Als Gemeinschaft handeln. Neues wagen. Gottes Willen finden. Und den Blick nach außen. Das sehen wir alles in diesem Text. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail an. Könnt ihr noch? Seid ihr dabei?
Ja.
Also, das Erste ist die Kraft aus dem Glauben. Die Apostel blieben, heißt es dort, im Gebet und im Dienst des Wortes. Ich habe eine Frage für dich. Woraus beziehst du deine Kraft? Aus dem Wort Gottes. Amen. Und wenn du das für dich sagen kannst, dann ist doch genau richtig. Ja? Wir brauchen das Wort Gottes, denn Gottes Wort gibt uns Kraft für unser Leben. Es geht nicht um Aktionismus, es geht um ein geistliches Leben, was wir durch Gottes Wort empfangen und was in uns Dinge auch aktiviert und freisetzt. Das Zweite ist Fokus auf das Wesentliche. Hier heißt es, sie erkennen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Ihr Lieben, wir können nicht alles machen. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Aber das, worüber ich mich kümmern muss, Priorität, sagen sie, ist, wir müssen uns mit Gottes Wort beschäftigen. Denn, ihr Lieben, also ich spreche jetzt in Ihrem Kontext, liebe Gemeinde, entscheidend ist nicht, was ihr alle sagt, entscheidend ist, was das Wort Gottes sagt. Amen. Entscheidend ist nicht, was du gerade willst, entscheidend ist, was Gott gerade will. Und wenn dein Wille sich mit Gottes Wille deckt, wird Gott mir das in seinem Wort sagen. Und ich nehme das und ich fange an, durch Gottes Wort dir zu dienen. Und das ist auch ein Prinzip für gesunde geistliche Leiterschaft. Amen. Dass geistliche Leiter bemüht sein müssen, die Wahrheit von Gottes Wort zu hören und zu empfangen, um den Bedürfnissen der Menschen zu dienen und nicht ihren eigenen. Und keine Selbstverwirklichung machen, sondern wirklich die Menschen zu sehen. Und das ist hart. Das ist harte Arbeit. Das ist nicht einfach. Weil jeder kommt mit seinen Themen. Jeder kommt mit seinen Fragen. Jeder kommt mit seinen Bedürfnissen. Und jeder kommt mit seinen Anliegen. Und deswegen, ihr Lieben, braucht es Menschen, geistliche Leiter, geistliche Väter und Mütter, Leiter, die freigesetzt sind, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, um die Menschen zu leiten.
Entschuldigung, kannst du ein bisschen lauter sprechen?
Ah ja, klar, Entschuldigung. Ja, ich werde jetzt viel lauter versuchen zu reden.
Das ist nicht meine
Idee. Weiß ich nicht. Ich versuche es jetzt einfach lauter zu sein, okay? Das Dritte ist, sie schafft den Raum für alle. Wir sehen hier eine Klage ereilen die Leiter, dass die Hellenisten, dass die Witwen, die von den Hellenisten übersehen werden. Und sie sagten sich, okay, was tun wir? Es geht darum, was will Gott jetzt tun? Hey, Gemeinde ist ein Raum für alle, oder? Aber das bringt Herausforderungen mit sich. Das ist nicht immer easy. Und auch nochmal dieses Prinzip auf dein Leben angewandt. Es geht nicht darum, sich immer die Menschen auszusuchen, mit denen man gerade kann, sondern zu dienen, die Hilfe brauchen. Zu dienen und zu helfen, nicht für alle und für jedes Problem, sondern lassen wir uns von Gott Menschen zeigen, denen er durch uns dienen möchte. Das Vierte ist, als Gemeinschaft handeln. Die Lösung wird gemeinsam entwickelt. Hier heißt es, die Rede gefiel der ganzen Menge. Hey, das, was ihr jetzt tut, es ist nicht etwas, was ihr jetzt macht. Ah ja, ihr Leiter habt es jetzt entschieden. Ah, das ist eure Sache. Sondern die Gemeinde machte sich eins. Und sie sagt, es gefällt uns. Wir wollen da Teil davon sein. Wir wollen das supporten. Wir wollen das unterstützen. Ihr Lieben, supportet und unterstützt das, was Gott hier tut. Supportet und unterstützt das, was Gott tun möchte durch euch als Gemeinschaft. Denn Gott handelt immer durch Gemeinschaften. Er will keine Alleingänger. Er will keine Heroes im Reich Gottes. Er will Familien, die sich zusammenschließen und sagen, mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe schaffen wir das gemeinsam. So, Amen?
Amen.
Als Gemeinschaft handeln. Und wenn du den Hang hast, ich habe in der letzten Predigt, ihr könnt auch gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal, in meiner letzten Predigt habe ich über Beziehung gesprochen. Und ich habe über Bindungsunsicherheit gesprochen. Dass Menschen aufgrund von Prägung auch Schwierigkeiten haben, manche Bindungen einzugehen, Beziehungen einzugehen. Und manche Menschen gehen in Isolation. Auch das hat Gründe, aber wisst ihr, Dieser Punkt, als Gemeinschaft handeln, das bedarf auch einer Entscheidung von mir, will ich Teil dieser Gemeinschaft sein? Möchte ich mich hineingeben? Und hey, das ist doch wie in einer Familie. Ich meine, mein Kind kann auch sagen, hey, ich habe keinen Bock gerade auf euch. Ja, und das tut weh. Und das Bemühen von uns Mamas und Papas ist doch immer, hey, wir sind Family. Komm wieder zurück. Isolier dich nicht. Geh nicht in ein Zimmer zurück. Komm an den Tisch, komm zusammen, lass uns reden. Das fünfte ist, Neues wagen. Es bedarf auch Mut, Neues anzugehen in deinem Leben. Was haben sie gemacht? Sie haben ein neues Leitungsmodell entstehen lassen. Die Diakone, das gab es vorher nicht. Sagen, hey, wir müssen etwas Neues hier ausprobieren. Und nicht, und deswegen, viele reagieren auf Neues, ja, manchmal so fast schon aggressiv. Wir haben auch wir in der Gemeinde haben jetzt auch eine neue Struktur auch vorgestellt in dieser Woche. Es ist interessant, wie Leute reagieren. Menschen, die du kennst, Menschen, mit denen du jahrelang unterwegs bist, du sitzt da und sie reden und du kannst die Luft schneiden. Und du denkst, was ist das Problem? Was ist das Problem? Wir können doch dadurch gemeinsam mehr erreichen. Aber erstmal, ja, habt ihr schon mal sowas erlebt?
Ja.
oder noch nie? So. Und neues Wagen. Ein Neuanfang, eine Erneuerung wird nie durch Mut für Neues erreicht. Ich musste in meinem Leben schon so oft Neues wagen. Eine neue Entscheidung. Mut zu haben. Wenn ich diesen Mut nicht aufgebracht hätte, gäbe es meine Ehe nicht mehr. Wir standen schon zweimal kurz vor der Scheidung. Und wenn ich nicht gesagt hätte, ich gehe jetzt mutig hier, dann wären wir heute nicht mehr. Tragisch. Nicht nur für uns, für unsere Kinder. Es braucht manchmal Mut. Und den Glauben und das Vertrauen, dass wenn ich im Glauben gehe und Jesus vertraue, Jesus ist bei mir. Jesus will mir helfen. Ich bin da nicht alleine. Sechstens, Gottes Willen finden. Und es heißt hier, wir müssen Männer voll Geistes und Weisheit finden. Wo sind die Leute? Was will Gott jetzt hier tun? Und wir erkennen jetzt den Willen Gottes. Und das siebte Prinzip ist Blick nach außen. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger mehrte sich. Merkt ihr, wie sie anfingen, die strategisch zu schauen, was will Gott tun? Wie kann Erneuerung jetzt geschehen? Und wisst ihr, es geht darum letztendlich, die Realität zu erkennen und Verantwortung zu übernehmen. Nur wer die Realität erkennt, kann sich auch verändern. Wenn ich immer nur in meinen Gedankenkonstrukten bin und niemanden an mich ranlasse, kann ich keine Veränderung vollziehen. Ja? Es geht auch nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen. Ja, mein Mann ist schuld, dass ich so bin. Oder meine Kinder sind dafür verantwortlich, dass es mir nicht gut geht. Oder meine Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass ich unglücklich bin. Übernimm Verantwortung. Manche Leute kommen auch in unsere Gemeinde und sagen, wir sind ja jetzt 10 Jahre dort und so gerade in den ersten Jahren, weil das war eine ganz andere Kultur, die wir jetzt haben. Und sie haben am Anfang so gesagt, hey, irgendwie, man spürt hier manchmal so wenig Liebe untereinander. Was könnt ihr tun? Sagen sie zu mir, tut doch mal was dagegen. Und dann habe ich immer so spaßhalber gesagt, wir bemühen uns, keine Frage, aber vielleicht ist es nicht ohne Grund, dass Gott dich hierher schickt und du siehst das, fang an. Fang an. Fang an zu lieben. Fang an zu dienen. Fang an Verantwortung zu übernehmen. Fang an Gottes Führung zu suchen. Fang an den ersten Schritt zu wagen. Erneuerung, ihr Lieben, geschieht nicht zufällig, sondern durch geistlich durchdachte Schritte im Vertrauen, dass Gott etwas Neues vorbereitet hat. Er hat was vorbereitet. Und die Lektion aus der Apostelgeschichte ist, sie erkennen die Probleme, sie finden gemeinsam Lösungen, sie fassen die Struktur an und es beginnt zu wachsen. Und es ist keine Sache nur von ein paar People, sondern es ist eine Sache von der ganzen Gemeinde, die als Familie agiert und wo alle ins Wort des Gottes schauen, in das Wort Gottes schauen, wo alle bereit sind, sich zu verändern und wo alle sich sagen, okay, jetzt fangen wir gemeinsam an, unsere Schritte zu gehen. Verantwortung ist der Schlüssel für Erneuerung. Ich möchte euch einen Satz mitgeben, der mich vor vielen Jahren richtig umgehauen hat und seitdem auch, und der mich letztendlich in diese ganze Jüngerschaftsthematik geführt hat. Dallas Willard hat in einem Buch geschrieben, die Christen haben Wege gefunden, Christen zu sein, ohne Christus ähnlich zu sein. Ich möchte diesen Satz einfach mal so hier in den Raum stehen lassen. Es hat angefangen, mich zu verändern. Weil ich gesagt habe, wo habe ich angefangen, Wege zu leben, Christen zu leben, ohne Christus ähnlich zu sein. Und nach außen sagt, hey, alles gut, ich bin Christ. Anerkennen, annehmen, handeln und durchhalten. Anni, das kommt gleich. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Erneuerung und Erneuerung, Neuanfänge durch die Kraft des Gebets entfesselt wird oder freigesetzt wird. Wir sehen zum Beispiel in der Apostelgeschichte 4, Vers 31, heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte. Und wir lesen das und wir denken, wow, das möchte ich gerne erleben. Das ist eine Stätte und dass sich Dinge bewegen, dass sich im Physischen anfängt, etwas auszuwirken. Aber wir überlesen manchmal dem vorausgehenden Gebet. Wir wollen die Auswirkung, aber nicht das, was die Auswirkung verursacht hat. Wir wollen das Ergebnis, aber nicht den Prozess und den Weg dorthin. Wir wollen gleich die Frucht, aber nicht die Arbeit. Wir wollen gleich das Geschenk von Gott, aber nicht den Gehorsam. Es geht nicht. Du kannst das nicht trennen. Und deswegen haben wir auch bei uns in der Gemeinde angefangen, Leute, wir müssen beten. Und wir haben angefangen, Gebetsinitiativen zu starten. Und bei uns ist gerade eine neue Gebetsinitiative am Gange, die ist entstanden aus einer Fasten- und Gebetszeit. Die Leute kommen, die Leute weinen, die Leute haben Eindrücke. Wir fangen an zu beten. Diese Woche habe ich unsere Kinder waren dabei. Der Levi, unser Mittlere, der hat eine Stunde lang nicht mehr aufgehört zu weinen. Er hat gebetet. Ich kam rein, ich kam ein bisschen später in die Gebetsveranstaltung, weil ich vorher noch mit jemandem Treffen hatte für eine Zellgruppe, der jetzt auch offen ist, in meine Zellgruppe zu kommen. Ich komme in diese Gebetsversammlung und was passiert? Meine Kinder kommen auf mich zu und fangen an, über mir zu prophezeien, fangen an zu beten über mich. Ich dachte, was ist denn hier gerade los? Woher kommt das? Gebet. Gegenwart Gottes. Amen. Wer sehnt sich nach Gegenwart Gottes hier? Ja? Wir wollen sie. Und wir suchen sie. Ich ermutige euch, sucht sie alleine, gemeinsam. Das ist der Schlüssel. Nicht tolle Redner. Nicht. Ja, ist okay. Ja. Gott nutzt, wenn wir uns unsere Gaben ihm zur Verfügung stellen, Gott nutzt das. Aber es gibt Studien. Und die Studie in Anatomy of a Revived Church, also die Anatomie einer erneuerten Kirche, sie sagen, wir haben bisher keine nachhaltige Gemeindeerneuerung entdeckt, bei der nicht eine kleine, aber mächtige Gebetsbewegung vorhanden war.
Amen.
Basics. Ich bringe euch nichts Neues. Es ist nichts Neues. Wir müssen uns zurückbesinnen auf unsere Kernkompetenz, ihr Lieben. Und unsere Kernkompetenz ist Gebet, Wort Gottes, Gemeinschaft, geistliche Prinzipien. Und dann geschieht etwas von innen nach außen, ein Veränderungsprozess. Wir intensivieren die Beziehung zu Jesus. Es entstehen authentische Gemeinschaften. Gottes Vision wird entdeckt. Und es passiert eine nach außen Wirkung. Aber ihr Lieben, nicht hier, nicht dieses Gebäude, nicht dieser Raum, sondern du und ich, da wo wir leben. Amen.
Amen.
Die Kraft liegt in der Christuszentriertheit, liegt in der, dass Gott im Fokus steht. Und wir träumen, unsere Vision ist, dass wenn die Menschen zusammenkommen, dass sie nicht sagen, oh, nur sagen, hey, wow, was für äußerst tolle Dinge, sondern dass sie sagen, wow, hier ist Jesus, hier ist Christus, hier ist Wahrheit, hier ist Leben. Und es ist Leben, was mich transformiert. Das ist Leben, was für Montagmorgen mir hilft. Und Eltern mit kleinen Kindern direkt nach dem Gottesdienst. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen Spaß muss sein, okay? Wir wollen Raum für alle schaffen. Ihr wollt Raum für alle schaffen. Eine der größten Ressourcen unseren Kirchen sind was? Die Lichtershows sind was? Die Bands sind was? Was ist die größte Ressource? Sind die Menschen. Die Menschen. Und das führte mich vor 2,5 Jahren in eine tiefe Krise. Wir haben Wahnsinnswachstum angefangen zu erleben. Wir haben Anbaupläne gehabt und dann kam Corona. Ei! Und die Leute kamen nicht. Und als die Möglichkeit war, die Leute wollten nicht. Und es führte mich in eine Krise. Und ich zerbrach. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin so ein schlechter Pastor. Weil die Leute wollen mich. Und dann sagt der Gott zu mir, Jürgen, du drehst dich nur um dich. Worum geht's dir? Willst du dein Reich bauen? Willst du mein Reich bauen? Und noch obendrauf sagt er mir dann, und jetzt hör auf mit dem ganzen sozialen Medienkram, geh raus da aus diesem ganzen und jetzt such mich. Und dann sagt er mir, weißt du, Jürgen, ihr versucht, Woche für Woche, ihr bemüht euch mehr, die Corona-Regeln umzusetzen. Ihr weint darüber, dass hier ein Stuhl leer ist, dass die Leute nicht kommen. Aber ihr weint nicht darüber, über die Menschen, die da sind und die ich voranbringen möchte und freisetzen möchte. Und es zerbrach mich. Es demütigte mich. Und ich habe gesagt, Gott, verzeih mir. Und durch ein Jahr im Prozess, tiefer Zerbruch, habe ich irgendwann die Zellgruppen entdeckt. Jüngerschaft neu angefangen zu denken. Und seitdem haben wir angefangen, Wunder über Wunder über Wunder zu erzählen. Zu erleben und zu erzählen. Ich möchte euch ermutigen. Die Vision, die Gott Yogi und Judith gegeben hat, ist eine Vision, die Gott flächendeckend in unserem Land freisetzen möchte. Es geht um Menschen, die wir an die Hand nehmen und mit Menschenreich Gottes bauen. Amen. Dass sich etwas ausbreitet durch uns. Warum? Weil Gott Potenzial in jedem einzelnen Menschen sieht. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist kein Mensch zu schwer. Aber die Frage ist, stelle ich mich diesem Prozess, demütige ich mich selbst und sage, Herr, verändere mich und mach mich zu so einem Menschen. Und ich sage manchmal, so spaßeshalber, wenn Leute mit dir einen Monat unterwegs wären, einen Monat dicht bei dir, würden sie am Ende des Monats vom Glauben abfallen oder würden sie im Glauben wachsen? Versteht ihr? Also, Evangelium hat was mit mir zu tun. Ich, Christus in mir, aber gemeinsam, Family, durch mich. Gemeinde ist ein Ort für jeden. Jeder ist willkommen. Wir entdecken einander, wir entdecken die Gaben. Wir fangen an, Menschen einzubeziehen. Und also das auf gemeindlicher Ebene, aber auch auf persönlicher Ebene. Hey, ich sehe was in dir. Hey, du bist klasse. Lass uns anfangen, einander zu ermutigen. einander zu sehen, einander zu segnen. Und ja, das ist manchmal ein bisschen, aber was soll ich jetzt darauf reagieren? Gar nichts. Nimm's an. Gott sieht dich. Gott ist mit dir. Gott liebt dich. Und sei bereit zur Veränderung. Denn Offenbarung 21, Vers 5, ich bin gleich am Ende, Yogi. Ich hoffe, ihr könnt noch.
Ja?
Es heißt in Offenbarung 21, Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu.
Amen. Halleluja.
Halleluja. Das ist die Grundlage für eine Veränderungstheologie. Gott spricht, ich mache neu. Gott spricht, ich erneuere deine Ehe. Gott spricht, ich erneuere deine Identität. Gott spricht, ich heile deine Vergangenheit. Gott spricht, und wenn Gott spricht, ist unsere Aufgabe, sich drunter zu stellen und sagen, Herr, schenk mir Glauben und schenk mir die Bereitschaft, mit dir gemeinsam diesen Weg zu gehen. Amen.
Amen.
Und das ist nicht einfach, das ist hart. Das wird uns alles kosten, das wird uns alles abverlangen. Aber ihr Lieben, wir empfinden immer mehr, zunehmend, auch wenn ich bin nächste Woche in Westerstede an Norddeutschland, an der Nordsee bei einer Gemeinde, ja. Ob im Norden oder im Süden, spielt keine Rolle. Gott will, dass wir aufhören, Gemeinde einfach nur irgendwie so als Happening zu sehen. Gott will transformierte, lebendige Gemeinschaften, die sich gründen auf seine Wahrheit und die bereit sind, diese Erneuerung, diese Veränderung, dieses Neue in diese Welt hineinzutragen. Amen.
Amen.
Und das wird uns alles abverlangen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir groß sind oder klein, ob wir viele sind oder wenig. Er sieht die Herzen. Er sieht dich. Und er fragt dich heute Morgen, bist du bereit? Es beginnt bei dir. Es beginnt in deiner Familie. Es beginnt in deiner Freundschaften. Es beginnt in deinem Zuhause. Und es fängt an, Kreise zu ziehen, sich auszubreiten. Und das wünsche ich euch. Veränderung. Im Einklang vom Willen Gottes. Veränderung, die wirklich anfängt zu passieren. Und dann fällt der Same auf fruchtbaren Boden. Ihr kennt das Gleichnis von den unterschiedlichen Böden. Es entsteht Wachstum. Nicht überall, sondern das, was vorbereitet ist. Nicht in jedem Menschen, aber die sich hineinnehmen lassen. Und dann entsteht reichlich Frucht in deinem Leben. Und ich kann nur sagen, Halleluja, das, was ich heute mit meiner Familie leben darf, ist ein Prozess. Harte Arbeit, Demütigung, Bereitschaft, sich zu verändern zu lassen. Und Frucht entsteht, weil er es wirkt. Und alle Ehre gebührt ihm. Und ich kann mich nicht drauf ausruhen. Und ich kann nicht sagen, wir haben jetzt alles erreicht. Nein, die Pubertät steht uns kurz bevor. Ja. Aber es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Warum? Weil durch diese Pubertät, nimm das, was du für dich hast als Challenge. Dadurch verändere ich mich. Ich, nicht die anderen. Ich. Amen.
Amen.
Amen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht schließen wir einfach alle nochmal die Augen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dich eins zu machen mit dem Vaters Herzschlag. Dem Vaters Herzschlag für dich. Wenn du sagst, Vater, ich möchte erneuert werden, ich möchte in diesen Prozess weiter einsteigen, ich möchte da dranbleiben, dann lade ich dich ein, einfach jetzt aufzustehen. Und ich will da einfach nochmal einen Segen sprechen.